Elon Musks Ketaminkonsum ist in aller Munde. Während des US-Wahlkampfes soll er regelmäßig, sogar täglich Ketamin konsumiert haben. Auch der Konsum von Adderall, Ecstasy und Psilocybin-Pilzen wird erwähnt. Doch was stimmt und was ist lediglich moralischer Zeigefinger und Clickbait? Ist Musk tatsächlich nicht zurechnungsfähig aufgrund seines Drogenkonsums? In der aktuellen Folge Psychoaktiv schaue ich, Stefanie Bötsch und Suchttherapeutin, mir diese Berichterstattung mit einem kritischen Blick genauer an. Ich würde mich total freuen, wenn du dazu schaltest. Mein Podcast Psychoaktiv findest du ganz einfach in deiner Podcast-App.
Willkommen bei Zart zur Pflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, ist das mal Spaß. Zart zur Pflege für deine Zahnbereich. Das nicht sicher durch die Prüfung führt. Zahnarztpflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Heute wieder mit meiner Lieblingsdauergästin und eurer Lieblingsdauergästin. Ich bin schon mehrfach gefragt worden, wann denn ihre Stimme endlich wieder zu hören ist. Hi Judith!
Hallo, herzlich willkommen zurück. Ich freue mich natürlich total, dass ich heute mal wieder dabei sein darf. Und ich freue mich natürlich total, wenn die Leute auch nach mir fragen. Das ist ja so eine richtige Ehre. Ja, das ist ja wie so ein Ritterschlag im Podcast-Himmel für mich zumindest.
Absolut. Ich wurde auch gefragt, ob ich dich vergrault habe, warum du nicht da bist.
Nee, das hast du noch nicht geschafft. Nein, Quatsch. Alles gut. Das ist einfach das... Ja, man hat ja auch manchmal noch andere Sachen zu tun, oder? So zum Beispiel sein Studium fertig machen oder so.
Schreibst fleißig an deiner Abschlussarbeit und dazu wollen wir ja eigentlich auch noch irgendwann eine Folge machen, dass ihr mal hört, wie schlau Frau Seeb eigentlich ist und was sie so schlau von sich gegeben hat in ihrer Abschlussarbeit.
Ja, man könnte vielleicht auch sagen, was sie denkt, wie schlau sie ist. Wir werden ja erst noch rausbekommen, ob es dann wirklich so schlau und so richtig war. Mal gucken, hoffe natürlich für mich selber auch das Beste, aber noch ist einfach working in process, absolut. Also noch viel zu tun, viel zu überarbeiten. Ja, ich halte durch.
Genau, du hattest also weniger Zeit.
Und pass auf, Überleitung. An dieser Stelle habe ich manchmal das Gefühl, ich bekomme ein Schreibdelir. Ich weiß nicht mehr, was ich schreiben soll.
Oh, das war eine richtig geile Überleitung. Genau, heute ist Wunschthema Delir. Mehrfach gewünscht worden. Ich glaube, ich habe schon 3 verschiedene getrennte E-Mails bekommen dazu im Laufe des letzten Jahres, dass da unbedingt mal das drankommen soll. Und jetzt machen wir es endlich. Aber wir sitzen ja hier jetzt hier auch zusammen, nehmen zwar vor auf, aber die Folge wird am 2.7. Jahr erscheinen.
Das ist ein wichtiger Tag.
Ein sehr wichtiger Tag.
Ja, also ein denkwürdiger Tag, könnte man auch sagen. Zumindest für dich.
Ja, mein Geburtstag, da bin ich zur Welt gekommen und ich werde 40. Ist das nicht ein schönes Alter? Wahnsinn.
Also du, ich habe es ja nun schon hinter mich gebracht und ich muss ganz ehrlich sagen, gibt natürlich immer so und so. Aber zumindest mein 40. Geburtstag war sehr schön und ich muss sagen, ich fühle mich nicht wie 40. Also mach dir keinen Kopf. Wird schon.
Genau. Bin also keine alte Influencerin. Ich lege jetzt erst richtig los. Keine Angst, so schnell gehe ich nicht in Altersrente. Hab nur 20 Jahre vor mir, von dem her.
Genau. Wollen wir reinstarten? Hast du Lust?
Noch nie ganz, weil es meine Geburtstag ist, möchte ich Dinge verschenken. Das bedeutet, die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen können wieder was gewinnen. War jetzt eine ganze Zeit lang nicht mehr. Das letzte Mal zu Weihnachten, dass wir was verlost haben. Und zwar verschenke ich sehr gerne einen Tatort-Pflege-Kassack, einen helllilanen, wo Tatort-Pflege draufsteht, sowie einen Stanley-Becher, ja, diesen wunderschönen, großen, trendigen Becher gibt's passend dazu in der passenden Farbe, so Flieder-Lila. So wie ganz viele Tatort-Pflegeskripte mit den Fallbeispielen gibt es ausgedruckt als Heftchen mit anderen kleinen Überraschungen. Und wie könnt ihr das gewinnen? Also falls ihr sehen wollt, wie das aussieht, seht ihr natürlich auf Instagram. Dann das Bild passend zur Folge wird veröffentlicht, dann seht ihr, was zu gewinnen ist. Und ihr könnt das gewinnen, indem ihr wieder den Tatort bewertet, heißt Sternchen gebt auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, Spotify, Amazon Music oder Apple Podcast. Und möglichst viele Sterne gibt und eine Bewertung schreibt. Davon müsst ihr wieder ein Beweisbild machen und mir das schicken. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Warum? Das Ranking ist für die Podcaster sehr, sehr wichtig. Je mehr Bewertungen man hat und je mehr Sterne man hat, je höher rankt der Podcast auch in den Podcast-Charts. Von dem her, umso mehr Leute erfahren von diesem tollen Podcast. Bitte bewertet ihn. Danke.
Ah, super. Also eigentlich, ich kann nur sagen, diesen wunderschönen Kasak, den besitze ich auch schon. Und ich finde den super schön. Bei dem Becher bin ich fast ein bisschen neidisch, weil die finde ich mega cool, diese Becher. Ja, die sind ja eigentlich auch so ein bisschen so ein cooles Accessoire mittlerweile für viele Leute geworden. Das ist ja eigentlich, als wenn deine Hörer Geburtstag haben.
Ja, die Becherchen sind auch nicht gerade billig. Die kosten schon ein bisschen was.
Du, also absolute Gönnung, ja?
Ja, alles für die Zuhörer.
Okay, naja, ist doch schön. Das schön.
Seid vermisst manchmal, wenn du unterrichtest, kriegst du ja auch Feedback und dann kriegst du bei den Abschlusskursen ja durchaus auch mal ein Blümchen und ein Dankeschön. Und beim Podcast ist es ja nicht mehr so, dass man irgendwie mitkriegt, dass jemand damit tollen Unterricht in Anführungsstrichen oder tolle Lernerlebnisse hatte. Man kriegt dann nur schriftliches Feedback, also ich krieg jetzt keine Blümchen mehr von irgendjemandem.
Okay. Heißt es jetzt so, dass ich dir mal Blümchen schenken soll?
Vielleicht. Aber ich habe ja Geburtstag, machst du bestimmt.
Okay. Ah, wink mit dem Zaunpfahl.
Nein, du weißt aber, was ich meine. Bei den Abschlussfeiern und so weiter, wenn man da das, dann kriegt man das ja immer irgendwie nochmal anders mit. Und ich bin ja der Podcast aus der Ferne, der Auszubildenden durchaus hilft. Ist ja auch das Ziel. Und dann kriegt man halt schriftliches Feedback, was schön ist.
Ja.
Und man kriegt halt nicht mehr das so live mit.
Bei diesen, weil du gerade sagst, man kriegt so Feedback, gerade wenn so Abschlussklassen sind. Ich weiß nicht, wie dir so früher ging, aber man hat ja schon so 3 Jahre mit Klassen, wo es sehr schöne Momente gibt und wo es ja auch für alle Beteiligten auch anstrengende Momente gibt, ne? Oder so Situationen, wo sich, glaube ich, nicht nur die Auszubildenden, sondern auch manchmal die Lehrkräfte so denken, Gott, ich habe heute keine Lust hier auf euch oder so, ne? Und wenn dann aber die Abschlussfeiern zum Beispiel sind, da bin ich immer total nah am Wasser gebaut. Also mir ging es jetzt auch vor ein paar Wochen erst wieder so. Bin dann immer ganz nah am Wasser gebaut, weil ich dann immer so das Gefühl habe, so jetzt schicken wir wieder so ein paar in die Freiheit und die nehmen dann nochmal so eine Entwicklung nochmal für sich. Und ich finde es immer so schön, dass ich dann bei diesen Examensfeierlichkeiten und bei diesen Urkundenübergaben schon immer fast heule und mich auch dann immer total freue, wenn dann, ja, dieser Schülerbeitrag, dann, der wird bei uns an der Schule so gemacht, ne, dass auch die Schüler so Videos erstellen oder nochmal so eine Rede halten, ne? Und dann wird man ja manchmal auch nochmal eingeladen, so die Schüler und die Lehrkräfte sitzen nochmal zusammen bei so einem Essen oder so, ja. Und da muss ich sagen, da habe ich immer das Gefühl, es hat sich alles gelohnt. Es war alles richtig, auch das Ärgern manchmal, das Kämpfen, das 20 Mal erklären, ja, das hat sich wirklich alles gelohnt. Das ist schon auch wirklich eine schöne, also auch eine Wertschätzung am Ende immer, ne? Und man weiß halt immer, wofür man es macht.
Genau, ich habe die auch immer geliebt, deswegen vermisse ich die.
Ja. So,
jetzt, du aber. Jetzt
aber bevor ich wieder anfange zu heulen.
Verlieren wir uns mal rein ins Thema.
Ja.
Das bedeutet natürlich, wie immer, wir fangen an mit dem Fachwissen zum Fall.
Das Fachwissen.
Und ich starte mal rein mit der Definition für eins der wichtigsten Sachen, um überhaupt ins Thema zu kommen. Das Delir ist ein akuter, meist reversibler Zustand vom Bewusstsein, also eine Bewusstseinsstörung oder auch eine Aufmerksamkeitsstörung, begleitet von kognitiven Beeinträchtigungen. Es entwickelt sich oft schnell, sehr schnell, und schwankt im Verlauf. Typisch sind Desorientierung und gestörte Wahrnehmung und Verwirrtheit bis hin auch zu Halluzinationen. Ist natürlich hier sehr wichtig. Wir sagen auch immer dazu, man muss es unterscheiden gegenüber der Demenz oder der Depression. Aber kommen wir doch erstmal zu den Ursachen. Wie entsteht denn das überhaupt?
Also wir sprechen ja beim Delir schon noch eher von den älteren Generationen, die ja sehr häufig betroffen sind, von der Problematik oder dem Phänomen des Delirs. Und da gibt es dann natürlich ganz viele organische Ursachen, wie zum Beispiel akute Infektionen oder auch Elektrolytstörungen. Oder natürlich ja immer eine Thematik, gerade bei älteren Menschen, die Dehydration. Das kann natürlich auch passieren durch unterschiedliche Medikamente, wenn zum Beispiel auch eine Fehleinnahme passiert oder zu viel Medikamente eingenommen werden, zum Beispiel von Sedativern oder auch von Analgetikern. Und dann gibt es auch nochmal andere Bereiche, die ursächlich sein können, wie zum Beispiel psychosoziale Bereiche. Das kann zum Beispiel sein, dass jemand einen sehr akuten Schlafmangel ausgesetzt ist über einen längeren Zeitraum oder einen massiven Stress erlebt, dass eine ungewohnte Umgebung plötzlich da ist, wie zum Beispiel der Umzug von einer Häuslichkeit in eine Langzeitpflegeeinrichtung oder auch eben der Aufenthalt im Krankenhaus. Und da haben wir natürlich auch mit Reizüberflutungen zu tun, ne? Im Krankenhaus ist es meistens sehr unruhig, sehr laut, gerade auch nachts. Und auch das kann ursächlich sein. Dazu kommt aber natürlich auch sowas wie der Ehepartner verstirbt zum Beispiel. Es kommt zu einer Isolation und zu einem sozialen Rückzug. Auch das kann zum Beispiel Grund sein.
Kommen wir zu den Symptomen. Auch hier kann natürlich auch etwas jüngere Menschen treffen, sowie aber vorrangig Risikogruppe sind ältere Menschen und man unterscheidet in dem Maße, dass ein Delir sehr plötzlich auftritt. Also wirklich innerhalb von Stunden, Minuten eine plötzliche Verwirrtheit entsteht. Das ist der Unterschied hier zu den Demenzformen, weil die entstehen ja sehr schleichend und werden oft ganz lange nicht erkannt. Ein Delir ist wirklich von einer Sekunde geführt auf die nächste da und plötzlich ist jemand desorientiert, zeitlich, örtlich, situativ und zu Person. Er hat auch Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, kann sich also auch nicht merken, was man ihm gerade erzählt hat. Ganz, ganz häufig und auch hier typisch die Unterscheidungsmerkmale zu einer Demenz oder zu einer Depression. Sie haben nämlich Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Das hat man weder bei einer Depression wirklich, noch bei einer Demenz, höchstens im ganz, 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 ganz weit fortgeschrittenen Stadium. Und dann weiß man aber auch, dass derjenige eine Demenzform hat. Und dann ist es auch nicht plötzlich. Auch hier die Halluzinationen und Wahnvorstellungen passieren plötzlich. Und auch ganz typisch ist ein gestörter Schlaf-Wach-Rhythmus. Ganz tolle Störungen haben, nur minimal schlafen, kaum schlafen.
Natürlich machen wir auch hier wieder eine Diagnostik. Da gibt es zum Beispiel unterschiedliche Screening-Verfahren. Hier zum Beispiel können wir euch jetzt hier vorstellen, das Testverfahren nach CAM. Das nennt sich ausgesprochen Confused Assessment Method. Oder es gibt auch noch bestimmte Verfahren, wo man eben sowas macht wie Ausschlussdiagnosen. Also man möchte halt ganz genau gucken, wir grenzen das hier ab vom Krankheitsbild der Demenz oder vom Krankheitsbild der Depression. Und da ist ja wirklich so dieser Beginn, dass es ja wirklich sehr, sehr plötzlich kommt. Ist ja da zum Beispiel auch wirklich fast wie so ein Kardinalsymptom, könnte man sagen. Ich sage immer zu meinen Auszubildenden, stellen Sie sich vor, der Patient geht abends ins Bett und das ist alles wie immer und am Morgen wacht er auf und auf einmal haben Sie das Gefühl, Sie haben eine ganz andere Person vor sich, einfach weil das Delir sich jetzt quasi in diesen paar Stunden ausgeprägt hat, während der Patient geschlafen hat.
Hier auch, es gibt verschiedene Kliniken, die auch schon ein komplettes Delir-Management implementiert haben und dann sagen, Patienten, die eine Vermutung haben oder einen Risikofaktor haben, werden wirklich Testverfahren gescreent. Dann kriegen die neurologische Konsil, dann wird ausgetestet, ob's Demenz, Delir oder Depression ist, um wirklich genau zu gucken und dann auch entsprechend behandeln zu können. Und da gibt's tolle Konzepte und auch hier die Podcast-Description, also die Beschreibung zur Podcast-Folge, gut lesen. Da werde ich auch wieder Links reinpacken, weil zum Beispiel das UKB hat auch richtig viele, 64 Stück an One-Minute-Wandern, also schöne Darstellungen zum Delir, gemacht in massiv vieler Form mit unterschiedlichen Facettenbehandlungen und tiefem Wissen zu Delir. Es gibt komplette Studien, Bücher, so viel zu diesem Thema. Wir kratzen gerade an der Oberfläche vom Fachwissen. Schaut in die Shownotes, da sind dann nochmal Links hinterlegt.
Das Wichtigste zur Erkrankung.
Soll ich mal weitermachen mit den Pflegemaßnahmen?
Jo.
Also zu den Pflegemaßnahmen, bevor wir das, da greifen wir jetzt natürlich so ein bisschen vor. bevor wir euch heute den Fall vorstellen, ist natürlich zum einen, dass wir dafür sorgen, dass Patienten sich orientieren können. Das bedeutet, bei Patienten, die jetzt schon delirante Symptome zeigen, sorgen wir dafür, dass so eine Art Reorientierung stattfindet. Das heißt, ich gebe denen wirklich die Möglichkeit, immer irgendwie eine Uhr in der Nähe zu haben, dass die wirklich wissen, wie spät ist das. Ich hänge Kalender auf der Station oder auch im Zimmer auf, ne, wo ich immer wieder mit dem Patienten hingehen kann und sagen kann, gucken Sie mal, hier heute, das ist der Montag, das ist der und der Tag in dem und dem Kästchen und da sind wir heute. Und was auch ganz wichtig ist, klare Absprachen, wo ich natürlich aber dafür sorgen muss, dass man die auch wiederholt und dass man die natürlich auch in der angemessenen Sprache, sodass die Patienten das auch verstehen, eben auch formuliere. In der Umgebung kann man auch ganz viel machen. Das heißt, wenn der Patient natürlich eine Reizüberflutung hat, dann sollte ich dafür sorgen, dass er in einen ruhigeren Stationsbereich verlegt werden kann. Vielleicht auch nicht in ein Vierbettzimmer, sondern vielleicht eher so in ein Zweibettzimmer. Versuchen, eine vertraute Umgebung zu schaffen, vielleicht mit Fotos von der Familie oder Zeichnungen von den Enkeln. Ne? Irgendwas, was der auch mit seinem Zuhause und mit sich selbst verbindet. Und was ganz, ganz wichtig auch ist, das haben wir schon auch genannt als Wehrpunkt in der Ursache, die Patienten müssen wirklich ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Ja, also die Flüssigkeitszufuhr muss sichergestellt sein oder sichergestellt werden oder wiederhergestellt werden, weil ja häufig die Dehydration auch der Auslöser ist. Dazu kommt, dass wir natürlich den Schlaf fördern sollen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, denn der Patient, der delirant ist, der möchte nachts um 3 meistens dann frühstücken oder seine Kinder besuchen und nicht ins Bett. Aber auch hier geht es darum, diesen Schlafwachrhythmus zu fördern, indem man dafür sorgt, dass genug Licht da ist am Tag, dass man auch darauf versorgt, dass die dann nicht irgendwie mittags um 12 sich hinlegen und sich erstmal bis 23 Uhr ausschlafen, sondern die dann auch weckt, in den Tag einbindet, um dann eben diesen normalen Tagesrhythmus auch wieder zu fördern.
Genau.
Eigenwerbung.
Hey Leute, kurze Pause für eine wichtige Message. Damit dieser Podcast noch mehr Pflegefans wie dich erreicht, braucht's deine Unterstützung. Tatort Pflege liefert dir spannende Stories, heiße Themen und coole Insights aus der Pflegewelt. Egal, ob du gerade in deiner Ausbildung bist, kurz vor dem Examen stehst oder einfach nur Bock auf Pflegecontent hast, hier bist du richtig. Mit unterhaltsamen und lehrreichen Folgen, krassen Fallbeispielen und wertvollen Tipps rockst du nicht nur deine Prüfung, sondern auch deinen Berufsalltag. Check Tatort Pflege ab auf Insta, tatortpflege-podcast, alles kleingeschrieben. Dort gibt's zu jeder Folge extra Content, Bilder, Lernskripte und die kompletten Fallbeispiele zum Nachlesen. Wir sind auch auf Facebook, TikTok und LinkedIn am Start. Überall, wo Pflegeprofis nach Input suchen. Abonniere den Podcast auf deiner Lieblingsplattform und aktiviere die Glocke, um keine Folge und keine Überraschung mehr zu verpassen. Gib uns Feedback und hau die Sterne raus. 5. Das hilft dem Podcast mega weiter. Like und teile Folgen auf Insta, damit wir noch mehr Pflege-People erreichen. Sei dabei und hilf mit, die Community zu vergrößern. Danke für deinen Support. Over and out.
In der Prävention sagen wir frühzeitiges Erkennen der Risikofaktoren, also ältere Menschen, auch schon erwähnt, und auch nach Operationen, auch gerne nach sehr langen Operationen, 6 Stunden und länger. Je länger die Narkose, je höher ist die Gefahr, dass sie ein Delir bekommen. Gerade auch ältere Menschen, wo vielleicht alle Organe nicht mehr ganz so gut funktionieren, haben mehr Probleme, auch die Narkose danach gut zu verarbeiten und abzubauen. Regelmäßige Überprüfung aller Medikationen. Wenn auch hier Polypharmazie, also ganz viele Medikamente parallel genommen werden, können die dann mit der OP, Narkose und einem weiteren Medikamenten, auch der Primindikation vor der OP, ein Delir auslösen, weil wir dann einen schönen Cocktail machen. Und da muss dann auch oft mal geguckt werden, ob Medikamente reduziert werden, die durchaus ein Delir auslösen. Da sind wir in der Behandlung, Medikamente.
Ja, Behandlung, das, was zu viel sein kann, kann auch wieder dafür sorgen, dass natürlich auch eine Besserung eintritt. Ne? Also bei den Medikamenten gibt man in ganz, ganz schwerwiegenden Fällen auch Antipsychotika. Hier wäre zum Beispiel das Haloperidol zu nennen. Das ist ja ein hochpotentes Neuroleptikum, hat aber auch wirklich Nebenwirkungen, die sind nicht zu unterschätzen. Und darüber hinaus ist es natürlich immer wichtig, dass ich eine multidisziplinäre Betreuung anstrebe. Das heißt, es arbeiten alle Berufsgruppen zusammen, Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten, um einfach das Delir möglichst schnell auch zu behandeln oder eventuell dafür zu sorgen, dass es schnell erkannt wird, dass der Patient gar nicht in ein tiefes Delir rutscht oder im allerbesten Fall natürlich in der Prävention zu bleiben und dafür zu sorgen, dass der Patient da gar nicht erst hinkommt.
In der Prognose natürlich, je schneller behandelt wird und je schneller erkannt wird, je reversibler ist es, also es ist heilbar und kann komplett weggehen. Anders als vielleicht die Demenz, die ja fortschreitend ist. Unbehandelte Deliere können jedoch dauerhafte kognitive Einschränkungen machen. Ich erzähle gerne auch immer im Zusammenhang mit basaler Stimulation vom Prison-Experiment, also wo Studenten sich im Gefängnis haben einschließen lassen, dunkel, ohne Reize und nach noch nicht mehr 24 Stunden angefangen haben zu halluzinieren, zu nesteln, dass unser Gehirn halt bestimmten Rhythmus, Schlaf-Wach-Rhythmus und Reize dazu, also Licht und so weiter braucht. Und auch gute Reize braucht, um halt eben nicht sich selber zu beschäftigen dauerhaft und dann zu halluzinieren. Das bedeutet natürlich auch hier, jeder, der weiß, wenn Gefangene ganz, ganz lange in Einzelhaft sind, die haben dauerhafte kognitive Störungen danach oder haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, können auch dauerhafte Schlafstörungen haben. Das heißt, so ein Delir kann wirklich auch dauerhafte Schädigungen machen. Da nehme ich immer das Beispiel mit dem Gefängnis dazu, dass man sich das vorstellen kann.
Ja, daran erkennt man ja auch nochmal ganz gut diesen Spruch, die Menge macht das Gift. Ne? Zu viel Reiz sorgt dafür, dass wir eben zu einem Delir kommen. Zu wenig Reiz macht eben auch wieder ähnliche Probleme, ne? Dass der Mensch natürlich auch psychotisch wird und auffällig wird, weil gar kein Reiz ist ja auch nichts menschlich Natürliches. Ne? Also normalerweise sind wir ja in Gruppen unterwegs. Wir haben Reize, die wir verarbeiten müssen. Also eine bestimmte Menge davon ist ja immer nötig, um eben auch das Delir zu vermeiden.
Absoluter letzter Punkt dazu zum Theoriewissen. Der Merksatz wäre, ein Delir ist reversibel, aber immer sofort ernst zu nehmen, weil nur dann kann ich es heilen.
Das Fallbeispiel.
Gut, kommen wir zum Fallbeispiel. Wir haben wieder ein schönes KI-Bild generiert und uns den Herrn Schuster dargestellt. Wie sieht er denn aus, der Herr Schuster?
Herr Schuster ist ein älterer Herr mit schon sehr, sehr grauem, aber ganz wichtig und sehr schön, sehr vollem Haar, finde ich. Und er wirkt schon eigentlich so ein bisschen verzweifelt und ratlos. Er hat die Augen geschlossen, er hat sich die Hand so auf die Stirn gelegt, so als wenn er eigentlich so ein bisschen am Verzweifeln ist, überfordert ist mit der Situation. So würde ich seine nonverbale Kommunikation jetzt beschreiben.
Ja, gut beschrieben. Man kann auch denken, vielleicht hat er Kopfschmerzen oder Schmerzen. Aber er sieht schon auch eher verzweifelt aus im Gesichtsausdruck. Und wir hören jetzt dann mal wieder rein. Das heißt, die gute Vorlesestimme darf wieder ihr Bestes geben und uns sagen, was Herr Schuster hat.
An der Stelle können alle mal zuhören, ob die gute Vorlesestimme noch so in Übung ist. Ich gebe mir Mühe. Okay. Herr Schuster, 78 Jahre alt, wurde zur Magenspiegelung einer Gastroskopie in die Klinik eingewiesen. Die Untersuchung verlief komplikationslos, doch einige Stunden nach dem Eingriff zeigte Herr Schuster Symptome eines akuten Delirs. Er wirkte plötzlich stark verwirrt, war zeitlich und örtlich desorientiert und erkannte das Klinikpersonal nicht wieder. Zudem entwickelte er starke Unruhe und zeigte Anzeichen von Angst, insbesondere in der Nacht. Dies führte zu erheblichen Schlafstörungen und einem erhöhten Risiko für Stürze, da Herr Schuster immer wieder versuchte, ohne Hilfe aufzustehen. Durch seine Verwirrung war die Kommunikation stark beeinträchtigt. Herr Schuster konnte sich kaum verständlich machen, was das Pflegepersonal vor Herausforderungen stellte, insbesondere bei der Erfassung seines Flüssigkeitsstatus. Es bestand ein hohes Risiko für Dehydration, da er zu wenig trank und nicht in der Lage war, auf das Anbieten von Flüssigkeit angemessen zu reagieren. Zusätzlich beeinträchtigte seine Verwirrtheit seine Fähigkeit, sich der neuen Situation anzupassen, und er zeigte ein ungenügendes Coping-Verhalten, das sich in wiederholten Versuchen äußerte, das Krankenhaus zu verlassen. Die Pflege konzentrierte sich auf Reorientierung, Schaffung einer ruhigen Umgebung und die Sicherstellung einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr, um die Symptome zu lindern und mögliche Komplikationen zu verhindern.
Die Analyse.
Ein sehr schönes Fallbeispiel, was schon so viele Fachbegriffe und Musterlösungen drin hat, sodass unsere Analyse jetzt natürlich ein bisschen einfacher wird, weil es einen ja quasi schon mit der Nase raufstupst.
Absolut.
Auch typisch übrigens, Herzkatheter, diese kurzen Untersuchungen, wo die Menschen komplett fit waren und eigentlich gar keine Demenz auch nur im Ansatz irgendwie ersichtlich war oder vordiagnostiziert wird und plötzlich kommen die zu so simplen Sachen ins Krankenhaus, kleineren OPs und danach ist alles anders. Und man denkt sich, huch, wo kommt das denn her? Da wurde dann auch schon öfters, glaube ich, mal eine Demenz fehldiagnostiziert. Durchaus möglich. Und das Delir verschwindet dann ja wieder, wenn es gut behandelt ist. Das ist hier der Schwerpunkt.
Ja, wo man sagen muss, so ein Delir, ne, also so ein Delir wird erstmal so vollständig ausgeprägt da aus, dauert auch sehr, sehr lange, bis es abklingt, weil man ja eben diese Herausforderung hat, dass die Patienten ja nicht kooperativ sind. Ne? Also im besten Fall, muss ich aus meiner Erfahrung sagen, sind die dann immer noch so freundlich, verwirrt und durch den Wind und aber im allerschlimmsten Fall sind die halt auch abwehrend und aggressiv, weil die sich auch dauerhaft bedroht fühlen und ja eben auf diese Überforderung und dieses Dinge nicht einschätzen zu können, einfach auch immer aggressiv und auch mit einer körperlichen Aggressivität reagieren und das ist dann schon wirklich auch eine ganz, ganz große Herausforderung und dann kann sowas auch schon mal Tage und Wochen gehen.
Genau, oder Monate, auch schon in der Berufserfahrung erlebt und dann ist es ja auch oft schwierig, wir hatten ja mit Schlaganfallpatienten zu tun, ist es jetzt dann am Schlaganfall oder an der Höhen-OP und dann macht es genauso, wie da plötzlich Ping macht, dass die verwirrt sind, macht es genauso plötzlich Ping und dann sind sie wieder klar. Und dann denkt man sich, okay, der Schalter ist jetzt offensichtlich wieder umgelegt. Kann manchmal ganz schön lange dauern.
Aber das größte Problem in dieser ganzen Zeit ist wirklich, dass die sich ja auch einschlägig in Gefahr bringen. Ne? Dadurch, dass die aufstehen und stürzen, essen und trinken, ablehnen. Ne? Und ich meine, zwingen dürfen wir ja nicht. Ne? Dadurch rutschen die dann teilweise zeitweise noch tiefer in diese Symptomatik hinein. Das ist schon, also das ist schon eine Kante, von der wir heute reden, muss man ganz klar sagen. Ne? Und auch pflegerisch absolute Herausforderung.
Die Kompetenzbereiche.
Gehen wir mal rein in die Analyse, oder?
Absolut.
Kompetenzbereich 1.
Kompetenzbereich 1. Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren und gestalten.
Hier war ganz schön viel im Fallbeispiel schon direkt genannt. Also akute Verwirrtheit und daraus folgend, auch hier wortwörtlich im Fallbeispiel genannt, ungenügendes Coping-Verhalten. Eine beeinträchtigte Anpassung, hier nochmal im Speziellen die Desorientierung. Man kann dann auch nochmal sagen, zu was denn? Zur Person, örtlich, zeitlich. Hier stand im Original drin, er wirkte plötzlich stark verwirrt, zeitlich und örtlich. Das heißt, er weiß seinen Namen noch und ist offensichtlich zur Person noch orientiert. Er hat die hohe Gefahr von Stürzen, auch das stand original im Fallbeispiel drin. Er hat ein Kommunikationsdefizit, weil er ja nicht gut kommuniziert, gerade stark beeinträchtigt. Auch das steht original so im Fallbeispiel. Er hat Schlafstörungen, weil er nachts aufsteht. Er hat ein Risiko für ein Flüssigkeitsdefizit. Auch das steht original im Fallbeispiel drin, dass er wenig trinkt. Und er hat Unruhe und Angst. Auch das steht drin. Das heißt, alles, was wir hier genannt haben, steht wirklich wie mit der Nase rufgestupst richtig im Fallbeispiel drin.
Also erkannte er auch das Klinikpersonal nicht mehr, wobei man nun natürlich sagen muss, wenn da sowieso schon eine Desorientierung vorherrscht und dieses Klinikpersonal begleitet ihn jetzt erst seit einem kurzen Zeitraum, ein paar Tagen, ein paar Stunden, dann ist das natürlich was schon relativ häufig mit auftritt. Ja, dass die natürlich Ort und Person überhaupt nicht mehr zusammenbringen, wenn man sagt, na, aber Sie sehen doch, ich bin eine Pflegekraft, dass Sie das überhaupt nicht zusammenkriegen. Ne?
Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.
Der Kompetenzbereich 2, das ist ja der Bereich, wo wir uns um die Kommunikation und auch um die Beratung immer kümmern. Da geht's, also könnte man zum Beispiel die schon erwähnte Reorientierung mit aufnehmen. Ne? Wir kümmern uns ja darum, dass Patienten trotzdem in der Lage sind, sich zu reorientieren oder zumindest Möglichkeiten da sind, wo man das immer wieder mit ihnen auch vollziehen kann und auch zeigen kann. Wir kümmern uns um die Schaffung eines ruhigen Ortes. Wir haben eine geduldige Kommunikation und auch bitte gewaltfrei. Und was, glaube ich, man hier auch noch ergänzen kann, ist, dass man natürlich kurze Sätze formuliert in einfacher Sprache und vielleicht auch einfach mit der Möglichkeit, dass man geschlossene Fragen stellt, wo der Patient nur mit Ja oder Nein antworten muss. Dazu ja. beobachten wir natürlich den Zustand. Das machen wir ja immer und das ist natürlich auch hier sehr wichtig. Und man könnte natürlich auch eine Beratung vornehmen zum Delir und zu den Folgen. In dem Moment aber vielleicht eher auch an die Angehörigen als an den Patienten selbst.
Kompetenzbereich 3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.
Im Kompetenzbereich 3. Auch hier, wir müssen mit zahlreichen Berufsgruppen zusammenarbeiten, vorrangig natürlich mit den MedizinerInnen. Dem müssen wir Bescheid sagen, dass wir hier ein Delir vermuten und dass derjenige entsprechende Symptome zeigt, um den Umgang mit der medikamentösen Therapie zu überdenken. Das heißt, der Arzt muss gucken, was er an- und absetzen kann. In dem Fall vielleicht, ob er Haloperidol oder Ähnliches ansetzen möchte und welche Medikamente er streichen möchte. Eine Obstipationsprophylaxe ist natürlich wichtig, wenn er wenig trinkt. Genauso müssen wir gut Flüssigkeit bilanzieren und somit uns vielleicht auch Infusionstherapie oder Ähnliches verordnen lassen. Wir brauchen für die Immobilität Physiotherapeuten vielleicht und müssen auch gucken, dass wir entsprechend da interprofessionell handeln und alle ins Boot holen, gute Übergaben machen und eine ärztliche und pflegerische Zusammenarbeit ist sehr wichtig, denn jedes Symptom, was wir beobachten, was schlimmer oder besser wird, ist weiterzugeben, dass das ärztliche Personal hier entsprechend entscheiden kann, ob und wie sie nochmal andere Medikamente, Flüssigkeit und so weiter anordnet oder wieder absetzt.
Kompetenzbereich 4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen.
Dann sind wir schon im Kompetenzbereich 4. Das ist ja der Bereich, der uns auch immer ziemlich viele Gesetzlichkeiten mitbringt in den unterschiedlichen Kontexten. Hier kann man jetzt zum Beispiel nochmal aufführen die sozialrechtlichen Aspekte, ne? Zum Beispiel die Pflegeversicherung, die einspringen würde, wenn Herr Schuster auch für zu Hause oder langfristig nochmal eine Anpassung braucht. Dazu kommt natürlich immer auch eine Nachsorge, ne? Das ist ja auch Prävention. Wir gucken immer schon, dass es nicht nochmal passiert. Wir machen also eine Nachsorge. Es gibt auch hier eine Aufklärungspflicht und es gibt zum Beispiel auch immer sowas wie einen Behandlungsvertrag.
Sehr, sehr viel auch natürlich an Gesetzen. Also der braucht jetzt vielleicht einen vorübergehenden Betreuer, je nachdem wie lange das dauert. Der ist Rentner, also sind wir da auch entsprechend im Sozialgesetzbuch der Rentenversicherung unterwegs und so weiter und so fort. Und sowieso im SGB-5, also in der Krankenkasse. Also hier könnte man auch viel erzählen und noch beachten, auch an Qualitätsmanagement.
Vielleicht sogar auch eine Rehabilitationsmaßnahme nochmal anschließend. Man weiß ja nicht, wie er körperlich irgendwann auch mit der ganzen Sache abschließt. Und das ist ja auch was für gerade für ältere Menschen eine sehr zehrende Situation ist, ein Delir. Und vielleicht kommt er sogar nochmal in eine geriatrische Anschlussheilbehandlung. Das wäre ja dann auch nochmal ein Aspekt, der hier mit reinzählen würde.
Absolut.
Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Einstellungen reflektieren und begründen.
Kompetenzbereich 5. Expertenstandards. Es gibt noch keinen zum Delir, aber es gibt zahlreiche Forschungen dazu. Aber wir haben eindeutig das Entlassungsmanagement hier zu nennen. Wie wird der entlassen? Wann wird der entlassen? Tolle Überleitung übrigens. Kommt der in eine Kurzzeitpflege, in eine Anschlussheilbehandlung oder Kur? Muss organisiert werden, so verwirrt wie der ist, kann man den nicht entlassen, sondern muss eine Nachsorge auch organisieren. Schmerzmanagement auch hier. Welche Medikamente kriegt er? Wie viele? Die können durchaus auch Deliere auslösen. Gerade Betäubungsmittel können Deliere auslösen. Dann Ernährungsmanagement, natürlich super wichtig. Er darf nicht mangelernährt und dehydriert sein. Er muss gut versorgt sein und braucht gute Mineralstoffe und so weiter, um aus dem Delir wieder rauszukommen. Gerade die Flüssigkeit ist super wichtig. Also hier dann auch eine gute Überwachung. Auch der Bewusstseinszustand beim Delir ist gut zu überwachen. Also wird er vielleicht somnolent, wie ist seine Orientierung? Und da kann man auch gerne mal eine Glasgow-Koma-Skala hernehmen. Oder diesen 4-AT-Test, der ist ja spezialisiert auf Delir. Dann gibt's natürlich auch eine S3-Leitlinie zur Analgesie, Sedierung und Deliermanagement in der Intensivmedizin. Die wird auch oft durchaus dann für große Operationen und Nachoperationen mit herangezogen, um zu gucken, ab welchem Alter Risikofaktor man hier wie eine Analgesie und Sedierung in einer OP macht, sowie welche Deliermanagement man machen muss, wenn jemand mit einem Delir auf einer Intensivstation liegt. Und es gibt verschiedene Delir-Hausstandards. Wir hatten schon berichtet darüber, dass verschiedene Kliniken wirklich da auch gute Standards und Assessments implementiert haben und dann auch bei Verdacht neurologische Konsil ausschreiben, egal wo der Patient auf welcher Station auch immer im Krankenhaus liegt, dass sie gut abgeklärt wird.
Die Berufserfahrung, warum das Zusatzwissen?
Sind wir doch am Ende und können dann noch so ein bisschen erzählen, wie unsere Erfahrung damit ist. Die ist nämlich zahlreich.
Ja, also bei mir wirklich sehr zahlreich, einfach auch durch die Arbeit in der Psychiatrie. Da hatten wir ja häufig das Delirium tremens bei Suchterkrankungen oder auch im Bereich oder in der Zeit des Entzuges, was sich da häufig darstellte, aber natürlich auch auf der Gerontopsychiatrie oder so auch häufig allgemein das Delir vertreten, weil man dann natürlich schon eher mit älteren Leuten zu tun hat. Was ich sehr häufig erlebt habe, waren delirante Symptome bei einem Nierenversagen. Also wenn die so langsam in die Nieren nicht mehr richtig arbeiten, dann kommt es ja zu einer Vergiftungssituation und auch dann kommt es zu delirantem Symptom. Also ich würde mal sagen, vielfältig und auch teilweise sehr einprägsam. Und das ist für den Patienten eine absolute Herausforderung und auch wirklich stressig und ein Kampf, weil der natürlich teilweise wirklich die Welt nicht versteht und auch das Gefühl hat, alle sind irgendwie gegen ihn und eigentlich will ihm gar keiner helfen. Alle wollen ihm irgendwie nur irgendwie was Schlechtes und was Böses. Und für alle drumherum ist das auch wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation, wenn Patienten mit Delir auf der Station betreut werden.
Kann ich alles bestätigen, kann da nichts wirklich ergänzen, außer dass ich immer denke, würde mir echt Angst machen. Und ich kann auch verstehen, dass sie wirklich Angst haben. Sehr angsteinflößende Situationen, da fühle ich dann auch immer oder habe auch oft mitgefühlt. Und es ist auch krass, was man dann so teilweise an Medikamenten gibt und geben muss, um hier Patienten von den Halluzinationen zum Beispiel zu befreien und so weiter und so fort. Und dann fand ich es immer wirklich faszinierend, wenn dieser Schalter umgelegt wird, dass du manchmal gar nicht weißt, warum jetzt. Also jetzt plötzlich heute an Tag XY, um Uhrzeit XY ist nichts Besonderes passiert und plötzlich ist derjenige wieder klar. Mir oft noch so im Gedächtnis geblieben, dass ich dann Gänsehaut bekommen habe und mir dachte, okay, alles klar, Herr Schuster ist wieder unter uns. Und dann hat er aber auch wirklich Wochen vergessen. Also der weiß das dann alles gar nicht mehr. Und durchaus ist ihm das dann manchmal, wäre das dann oder war dem einen oder anderen Patienten oder Patientin durchaus peinlich, wenn dann irgendwie erzählt wurde, was da so in der letzten Zeit los war, weil die das dann manchmal gar nicht mehr so wirklich wissen, was da so war.
Was ich gerne noch ergänzen würde, ist, wir haben ja jetzt so sehr abgegrenzt die Demenz, die ja fortschreitend ist, und das Delir. Was aber natürlich immer geht, ist, dass auch jeder demenzerkrankte Patient auch ein Delir bekommen kann. Also das eine schließt ja dann das andere nicht aus. Aber nicht jede Delir ist eine Demenz. Das ist halt diese wichtige Geschichte dabei. Denn das wird schon auch häufig so im allgemeinen Jargon so ein bisschen über einen Kamm gezogen. Und das stimmt halt nicht. Ne? Aber auch jeder Demenzerkrankte oder jeder Alzheimer-erkrankte Patient kann natürlich auch delirant werden. Ne? Auch nochmal vielleicht ganz wichtig zu sagen.
Geht nicht nur im Krankenhaus, passiert leider auch sehr häufig in Langzeitpflegeeinrichtungen, dass Menschen
natürlich bekommen. Genau. Gut.
Sind wir am Ende und feiern jetzt dann meinen Geburtstag?
Ich habe den Shampoos hier schon hinter meinem Stuhl stehen.
Perfekto. Trinken wir ins Delirium Tremens? Nein, ich hoffe nicht.
Immer. Um Gottes Willen. Nee. Also es gibt so Dinge, die muss man auch mit 40 dann nicht mehr ausprobieren. Das ist auf jeden Fall was dazu gehört.
Okay, gut, dann sind wir uns einig. Perfekt. Dann
sag ich. Na dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Willkommen bei Zart zur Pflege. Hier sind wir da. Für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass. Und zeigen dir, es ist Pflege, mehr als nur Arbeit, es ist mal Spaß. Zart zur Pflege, für dein Examen bereit. Mit Wissen, das nicht sicher durch die Prüfung führt. Zart zur Pflege, hier lernst du leicht. Was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.